annähernd so groß. Es war von einer Bibelschule organisiert, ebenso kennst du ja. Ne? Wenn du christlich aufgewachsen bist, weißt du nicht, ob du es bist und so aus christlichen, pietistischen, evangelikalen, gedönsten Kreisen kommst, dann kennst du ja diese Geschichten, diese Veranstaltungen wie die hier. So, und dann saß ich auch bei so einer Veranstaltung. Ich war ein christlicher Junge, christlich aufgewachsen, mein Papa war Pfarrer und ich kannte alles. Den ganzen Glauben, Jesus, habe das irgendwie auch alles geglaubt. Und so weiter und so weiter. Und dann stand vorne dieser Mann, der Redner, der war auch öfter schon mal hier übrigens. Ich sage aber den Namen nicht. Und der hat was gesagt, was bei mir hängen geblieben ist. Der hat gesagt, Glauben, also der christliche Glaube, das ist ein Abenteuer. Und ich weiß nicht, wie dir das so geht, wenn du jetzt so hier in diesen Reihen sitzt. Bei mir zischten so die Worte eigentlich immer so vorbei. Vielleicht lag es auch daran, dass es kein besonders guter Redner war. Ich weiß nicht, ich wusste immer nie so ganz genau, worauf der überhaupt hinaus wollte. Das war nur immer sehr, sehr laut, was er gesagt hat. Ne? Aber dieser Satz, der blieb bei mir irgendwie hängen. Glaube ist ein Abenteuer. Ich habe dann nur wahrscheinlich nicht mehr weiter aufgepasst oder er hat es nicht gesagt. Jedenfalls wusste ich hinterher nicht, wie ich in das Abenteuer reinkomme. Weil das war nämlich mein Problem. Ich war Christ so und ich habe auch gebetet und alles, so ziemlich alles, also zumindest ganz schön viel gewusst vom christlichen Glauben und biblische Geschichten und sowas. Ne? Nur mein Glaube, so wie ich den erlebt habe, der war halt also ziemlich langweilig. Ich konnte da nichts Abenteuerliches dran feststellen, ehrlich gesagt. Das ging halt einfach immer so weiter, so in der Gemeinde. Ne? Es war völlig vorhersehbar, es war völlig logisch, was als nächstes kam. Wir waren dann in unserer kleinen Subkultur und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich gerade in einem tierischen Abenteuer unterwegs war, ehrlich gesagt. Wie kommt man rein in dieses Abenteuer? Das ist die Frage. Und darüber möchte ich heute gerne sprechen. Ich würde dir gerne mal eine Geschichte aus der Bibel vorlesen und du darfst, wenn du eine Bibel dabei hast, auch gerne mitlesen, die ist nur ganz kurz. Wenn du aufschlagen möchtest, die steht im ersten Buch Mose, also das erste Buch in der Bibel, im 12. Kapitel. Und da steht Folgendes. Und der Herr sprach zu Abram, das ist der später Abraham hieß, ne? Damals hieß er noch Abram. Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und Abram ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und Lot ging mit ihm, das war sein Neffe. Und Abram war 75 Jahre alt. Das ist eine Abenteuergeschichte. Also der Abram, das ist ein Nomade, der lebt zu Beginn der menschlichen Zivilisation ziemlich viele Jahre zurück, ein paar tausend. Und der zog halt sowieso schon von Ort zu Ort, das war halt so seine Art zu leben. Das waren Nomaden, die zogen von Ort zu Ort, aber meistens als großer Familienclan. Und von diesem Clan war er ein Teil. Und plötzlich spricht jemand zu ihm. Ein Gott. Das stellt sich nicht genauer vor. Und ich habe keine Ahnung, ob Abraham überhaupt wusste, wer dieser Gott war. Ich nehme an, dass er verschiedene andere Götter kannte, zu denen er vielleicht auch gebetet hat. Aber plötzlich spricht eine Stimme zu ihm und Abram muss klar sein, das ist jetzt nicht ein Mensch oder ein Geist oder ein Dämon oder ein Engel oder irgendwas, sondern das ist der Gott. Und der Gott sagt zu Abram, du ziehst los und ich zeig dir wohin. Aber ich sag's dir erst, wenn du unterwegs bist. Was hättest du gemacht an Abrams Stelle? Ich weiß nicht, ob du sowas machen würdest. Also jemand sagt dir, du gehst jetzt los, aber derjenige sagt dir noch nicht, wohin. Manchmal macht man das ja so auf Kinderfreizeiten, da macht man halt Nachtwanderungen, ne? Und dann geht man halt los und die Kinder wissen nicht, wohin, und das ist total spannend und so, ne? Aber die Kinder wissen ja eigentlich die ganze Zeit, es kann nichts passieren, weil die Betreuer, die wissen ja ganz genau, wo es lang geht. Das ist halt so der schöne Effekt beim Gruseln. Bei Gruselfilmen ist genau dasselbe. Du gruselst dich zwar, aber du weißt genau, am Ende ist alles gut, wenn ich den Fernseher wieder ausmache. Ne? So eine Nachtwanderung ja auch. Man gruselt sich ein bisschen, vielleicht wissen wir gar nicht, wo wir hingehen, aber in Wirklichkeit weiß das ja jemand. Irgendjemand weiß das. Bei dem Abram, da wusste das halt der Gott, den er nicht kannte, den er auch nicht sehen konnte. Das war der Einzige, der wusste, was los ist. Das war schon ein kleines bisschen anders. Das ist ein Abenteuer. Und genauso hat Jesus das auch gemacht. Jesus ist durchs Land gezogen, hat einzelne Leute gesehen und hat zu denen gesagt, folge mir nach. Aber er hat nicht gesagt, wo es hingeht. Und dann konnten sich die Leute entscheiden, ob sie mitgehen oder nicht. Das Einzige, was sie wussten, war, einer geht vor, das ist Jesus. Wo er hingeht, weiß ich nicht. Ich gehe mit. Das ist eigentlich Christsein. Und das ist ziemlich abenteuerlich. Die Frage ist nur, ob wir Christsein eigentlich überhaupt noch so leben. Das ist ja eigentlich die Frage. Ich will überhaupt keinen Druck machen, weißt du? Ich will jetzt hier nicht hier so mit dem Zeigefinger. Ich will mal nur ein bisschen drüber nachdenken. Das Problem mit Abenteuern ist doch, dass man Risiken eingehen muss. Das ist ja das Problem. Weil, also wenn du ein Abenteuer erleben willst, musst du ein Risiko eingehen. Wenn du nicht bereit bist, ein Risiko einzugehen, dann erlebst du kein Abenteuer. Beim Christsein ist es so, du gehst ein bestimmtes Risiko ein. Du vertraust dich der Führung von jemandem an, den du wahrscheinlich kennst. Ein bisschen. Aber du weißt nicht, was der mit dir vorhat. Ich rede jetzt noch ein bisschen was und gleich bist du dran mit Arbeiten, okay? Weißt du, das, was ich gerade beschrieben habe, dass da ein Mann zum Beispiel, kann auch eine Frau sein, so lebt einfach, sein Leben lebt und plötzlich kommt eine Stimme und sagt, ich habe einen anderen Weg für dich. Ich möchte gerne, dass du aus deinem alten Leben aussteigst und in eine neue Richtung gehst. Und wohin das führt, das zeige ich dir dann. Das, was der Abraham erlebt hat. Wir haben dafür einen Begriff im christlichen Glauben. Wir verstehen nur diesen Begriff mittlerweile ein bisschen anders. Das bedeutet Buße tun. Wahrscheinlich kennst du den Begriff Buße, ne? Ich habe kurz bevor ich nach Eitlingen kam, habe ich einen Brief gekriegt vom Oberbürgermeister von Marburg. Der hat mir mitgeteilt, dass ich eine Buße zu zahlen habe, ne? Weil ich geblitzt wurde, mal wieder. Da kennen wir den Begriff Buße her. Und wenn wir so christlich drauf sind und so aus dem pietistischen, evangelikalen Umfeld kommen, dann kennen wir das Wort Buße auch, ne? Weil wir wissen zum Beispiel, dass Jesus gepredigt hat, tut Buße. Und in unseren Kreisen, aus denen viele von uns jetzt so kommen, da haben wir das Gefühl, oder da denken wir, das hat damit zu tun, Buße tun, dass sich ein Mensch wahnsinnig schlecht fühlt. Und weil er zum Beispiel erkennt, dass er ein wahnsinnig schlechter Mensch ist. Und Buße tun bedeutet, dass jemand also sozusagen sagt so, oh nein, bin ich schlecht. Herr Jesus, hilf mir und rette mich. Okay, das ist auch eine Form von Buße tun, ja. Aber das ist nicht der eigentliche, das, was Buße eigentlich bedeutet. Buße tun bedeutet, du gehst einen bestimmten Weg in eine bestimmte Richtung und weil du dann etwas verstehst oder erkennst, änderst du deine Richtung, weil du erkennst, die richtige Richtung, in die ich gehen sollte, das ist diese hier. Und dann gehst du in die neue Richtung. Umkehr. Also man könnte auch Umkehr sagen. Also man geht erst nach da und dann geht man nach da. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man erst nach da geht und dann nach da geht. Und dann nach da geht. Buße bedeutet, dass du deine Richtung, deine Lebensrichtung änderst. Das, was der Abraham gemacht hat in der Geschichte, die ich vorgelesen habe, das war ein klassischer Fall von Buße tun, Metanoia. In diesem Sinne wurde das Wort gebraucht. Und die Pietisten haben daraus, haben da noch ein paar Tränen mehr dazu gemacht und mehr innere Seelenschmerzen, wie die auch okay sind. Aber Buße tun heißt eigentlich, ich ändere die Richtung meines Lebens, weil ich verstanden habe, dass Gott das von mir möchte, weil diese neue Richtung mich zu dem Leben führt, das ich eigentlich leben möchte. Ich erkenne, dass der Weg, den ich vorher gegangen bin, mich nicht zu dem Ziel bringt, an das ich eigentlich kommen will, sondern ich erkenne, dieser neue Weg, der mir gezeigt worden ist, das ist der richtige Weg, da komme ich auch wirklich ans Ziel, den gehe ich jetzt, das ist Buße tun. Und dieses Buße tun, das hat ein Mensch, ein Christ, nicht nur einmal zu tun, sondern das passiert immer wieder. Ja, zum Beispiel, wenn du betest, lieber Herr Jesus, bitte vergib mir meine Schuld. Das ist eine Form von Buße tun. Dann erkennen wir nämlich, dass wir möglicherweise falsche Dinge getan haben. Das ist auch sowas Ähnliches wie einen falschen Weg gehen. Und dann verstehen wir, ey, Moment, das war falsch. Das hätte ich nicht tun sollen. Und dann, wenn man sagt, bitte vergib mir, dann bedeutet das ja gleichzeitig auch, ich mache es jetzt anders. Das ist auch Buße tun, ne? Neuer Weg. Aber Christen müssen auch immer wieder so Buße tun, dass sie fragen, Gott, tue ich noch das Richtige? Bin ich eigentlich noch auf dem richtigen Weg? Lebe ich mein Leben eigentlich immer noch so, wie du das gerne möchtest? Oder muss ich möglicherweise Buße tun? Muss ich die Richtung ändern? Kommt mal was Neues für mich? Gibt es etwas, was ich tun sollte? Gibt es etwas, was ich lassen sollte? Wie siehst du das, Gott? Muss ich möglicherweise die Richtung ändern und einen neuen Weg einschlagen? Und das ist der Knackpunkt, Leute. Das kann nämlich sein, dass dein Christsein so langweilig ist, weil du einfach schon lange nicht mehr mal die Richtung geändert hast. Weißt du, aus so einem sehr, sehr, sehr verständlichen Sicherheitsbedürfnis lassen wir die Dinge gerne so, wie sie sind. Jeder Mensch hat dieses Sicherheitsbedürfnis. Wir alle versuchen, unser Leben so einigermaßen gebacken zu kriegen und ich weiß es und du weißt es auch, das ist ziemlich schwer. Ständig kommen neue Herausforderungen, die werden an uns herangetragen und wir müssen die irgendwie hinkriegen. Und sehr häufig haben wir ein starkes Gefühl von Unsicherheit. Und wir haben das Gefühl, oh Mann, ich muss mich echt anstrengen, ich muss mich echt strecken, damit ich das hier irgendwie nur noch alles gebacken kriege. Und deshalb haben wir ein sehr starkes Gefühl nach Sicherheit, nach Konstanz. Dinge, die einfach so sind, wie sie sind, an denen ich nicht rütteln muss, an denen ich nichts ändern muss. Und häufig denken wir, unser Glaube, das ist doch sowas, so eine Konstante in meinem Leben, weißt du? Wo die Dinge eben so sind, wie sie sind und wo die Dinge halt auch immer so bleiben, wie sie sind. Da beziehen wir ein großes Stück unserer Sicherheit her. Und deshalb hören wir auch am liebsten die Predigten, wo uns der Prediger genau das sagt, was wir schon immer geglaubt haben. Das sind die besten Predigten. Und dann gehst du nämlich nachher zu mir und dann sagst du, ey, danke für diese supergeile Predigt. Also du hast genau das gesagt, was ich auch immer schon mal sagen wollte. Ne? Da sage ich als Prediger, ja, tolle Sache, ne? Das ist ja super. Gut, dass ich gekommen bin, ne? Das ist ja toll. Ja, das ist verständlich, dass wir in unserem Glauben auch diese Sicherheit brauchen und haben wollen. Wir haben sie ja auch. Da, wo Jesus zu dir sagt, ich liebe dich, komme, was will, ich liebe dich. Du kannst nichts tun, womit du meine Liebe kleiner machen kannst. Ich liebe dich, ich stehe zu dir, egal was passiert, egal was du machst, ich liebe dich. Diese Sicherheit hast du. Aber du musst auch deinen Glauben immer wieder mal hinterfragen. Und du musst auch deine Art, dein Christsein zu leben, immer wieder mal neu hinterfragen. Du musst einfach von Zeit zu Zeit Buße tun. Sonst wird's langweilig. Weil du nämlich nicht mehr in die Richtung unterwegs bist, die Gott eigentlich für dich vorgesehen hat. Ich erzähle dir mal ein Beispiel von mir, ja? Wie viel rede ich noch? Ich rede noch ein bisschen. Ich bin jetzt Hausmann geworden. Ich war 11 Jahre lang Prediger. Ich glaube absolut, dass Menschen die Nachricht von Jesus hören müssen, ja? Und das glaube ich auch immer noch. Und ich habe 11 Jahre lang wirklich hart dafür gearbeitet, dass möglichst viele Menschen die Botschaft von Jesus hören. Ich persönlich habe das als Prediger gemacht, weil das habe ich irgendwie, weiß ich nicht, das kam halt so, ist eine längere Geschichte, habe ich nicht gelernt, aber ich war es dann halt plötzlich. Und ich habe gemerkt, das ist das, was Gott von mir möchte. Der hat mich sozusagen beauftragt, das zu tun. Und deshalb habe ich das gemacht, echt mit großer Leidenschaft, ne? Und mit viel Krafteinsatz. Ich bin 11 Jahre lang überall in Deutschland gewesen, von Norden nach Süden und von Osten nach Westen und dann wieder zurück. Es gibt noch so ein paar Stellen, wo ich nicht war, aber es gibt ziemlich viele Stellen in Deutschland, wo ich mittlerweile so ein kleines Pünktchen hinmachen kann auf der Landkarte. Und das war gut. Ich habe das gerne gemacht. Aber jetzt hat Gott, davon bin ich zumindest überzeugt, mir vor ein paar Jahren gesagt, Gofi, für dich kommt der Zeitpunkt, dass du aussteigst. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das war für mich echt gar nicht so leicht. Ich habe mir ja immerhin was aufgebaut. Ist ja nicht nur so, dass ich vielen Menschen hoffentlich was Gutes getan habe, durch das, was ich getan habe. Irgendwie hat das ja auch was mit mir gemacht, ne? Also zum Beispiel habe ich ein paar Jahre lang gepredigt und dann durfte ich endlich auch mal in Eidlingen sprechen. Ja, das ist schon eine gute Adresse hier in Eidlingen, weißt du? So, ich meine, so karrieretechnisch gesehen ist das nicht schlecht, in Eidlingen zu sprechen. Kann man schlecht toppen. Also ich habe mir schon irgendwie was aufgebaut auch dadurch, ne? Durch das, was ich getan habe. Und ich wollte es mir vielleicht nicht so direkt eingestehen, aber irgendwie war mir das auch wichtig. Und als ich dann mit meiner Frau 2008 ne, zusammengesessen habe und wir überlegt haben, ey, wie geht unser Leben eigentlich weiter, da habe ich halt immer so von meiner Berufung geredet. Ne? Ja, ich weiß auch nicht, wo Gott mit mir und mit meiner Berufung mal hin will und so. Ne? Und dann hat sie irgendwann gesagt, ey, weißt du was, ich habe auch eine Berufung und ich bin auch begabt. Was ist eigentlich mit mir? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ein spannender Punkt. Lass uns drüber reden, ne? Und dann haben wir den Entschluss gefällt, dass sie nochmal ihr Referendariat an der Schule macht und ihre Lehrerinnenausbildung fertig macht und dass sie dann an die Schule geht. Das war im Februar diesen Jahres, 2011. Und im Prinzip war damit klar, ich höre jetzt dann erstmal auf. Ich fand das in dem Moment eigentlich einen ganz guten Gedanken, nicht unattraktiv. Aber ich kann dir sagen, in den nächsten Jahren so, bis dann dieses Referendariat losging, und auch währenddessen habe ich noch so den einen oder anderen Panikschub gehabt. Ne? Da habe ich gedacht, scheiße, was machst du denn da? Das gibt's doch gar nicht. Wofür hast du dir denn die ganze Zeit, das gibt's doch nicht, das kannst du doch nicht einfach so in die Tonne treten. Aber gleichzeitig habe ich auch gespürt, dass Gott zu mir sagt, Gofi, das ist der Weg. Das möchte ich gerne jetzt für dich. Es kommt was Neues. Ich weiß, dass das nicht leicht ist. Ehrlich gesagt, das ist sogar für mich ein sozialer Abstieg. Jetzt bin ich nur noch Hausmann, ne? Ja, na klar, als Prediger muss ich natürlich immer sagen, ey, das ist auch total wichtig, ne? Super, ja, ja, das ist ganz wichtig, also die wichtigsten Leute, ja, ne? Sagt man ja auch immer so auf Konferenzen, ne? Die Prediger sind gar nicht so das Wichtigste. Die Klos putzen, die sind die allerwichtigsten, ne? Sagt man ja immer so. Sagen meistens die Prediger, ne? Weil sie nämlich predigen und nicht die Klos putzen müssen. Das sind so kleine Tricks. In Wirklichkeit ist doch jedem klar, dass es irgendwie eine Form von sozialer Abstieg ist, oder nicht? Ich gehe jetzt auf eine Konferenz, wo ich nichts zu tun habe, nur da zu sitzen. Ich bin so ganz normal und sitze halt so auf den Bänken und höre zu, wie alle anderen auch. Ich stehe nicht auf der Plattform, ne? Und dann merke ich plötzlich, dass gewisse Leute, die sonst immer mit mir reden wollten, plötzlich gar nicht mehr mit mir reden wollen. Das ist ein sozialer Abstieg. Und das ist okay. Das ist mein Weg. Vielleicht hast du auch so einen Weg vor dir. Ich bin übrigens nicht depressiv deshalb, mir geht es gerade ziemlich gut, weil ich das Gefühl habe, das passt. Ich bin da unterwegs, wo Gott mich haben möchte. Möglicherweise steht für dich auch so ein Wechsel an. Und weißt du, das Abenteuer beginnt nicht da, wo du die Antwort findest auf die Frage, sondern das Abenteuer beginnt da, wo du anfängst, die Frage zu stellen. Da geht das Abenteuer los. Könnt ihr das verstehen, was ich gerade gesagt habe? Das Abenteuer fängt nicht da an, wo du dann die Antwort gefunden hast und ja, jetzt kenne ich wieder die Richtung und es geht weiter. Das Abenteuer beginnt in dem Moment, wo du dich traust, die Frage zu stellen. Gott, möchtest du möglicherweise, dass ich die Richtung ändere? Da beginnt schon das Abenteuer. Das heißt, das Abenteuer ist nur einen Schritt von dir entfernt. Du musst nicht viel tun. Du musst nur neu diese Offenheit haben. Gott, was immer du möchtest, es ist okay. Ich bin dabei. Da beginnt für dich das Abenteuer. Ja, seid ihr noch alle da? Ja, ne? Ja, ist gut, ja. Könnt ihr das einigermaßen nachvollziehen, was ich gesagt habe? So? Alles ja schön, gut. Ich möchte gerne, dass du mal eine kleine Übung machst. Zunächst mal, nicht jeder für sich. Gleich machen wir mal Gruppen. Ich finde Gruppen so cool, ne? Aber erstmal nur für dich. Solltest du was zu schreiben dabei haben, ist jetzt der Moment gekommen, wo du es rausholst. Also ein Blatt und ein Kugelschreiber. Wenn nicht, ist nicht schlimm, dann machst du es halt ohne was zu schreiben, aber es hilft. Es hilft, was zu schreiben. Und ich möchte gerne, dass du dir überlegst, ob es etwas gibt, was du demnächst tun solltest. Etwas Neues. Das kann eine kleine Sache sein. Sagen wir mal, ein Telefonanruf. Oder, dass du auf jemanden zugehst. Oder, dass du ein Hobby aufgibst. Es kann auch was Größeres sein, dass du meinetwegen eine Gruppe gründest, wo sich Leute regelmäßig treffen. Oder was auch immer. Ich möchte gerne, dass du jetzt mit dir mal ein paar Minuten Zeit nimmst und darüber nachdenkst, ob es etwas gibt, was du eigentlich demnächst tun solltest. Jede Größenordnung ist erlaubt. Ja? Von ich wandere aus bis ich schreibe eine E-Mail. Ist alles erlaubt. Und wenn dir was einfällt, schreib es bitte auf. Ich gebe dir 5 Minuten dafür. 2 Minuten noch. Nee, stimmt nicht. 1. So, und jetzt möchte ich gerne, dass ihr Gruppen bildet von 3 oder 4 Leuten. Und wenn das nicht zu intim und zu persönlich ist, dann möchte ich gerne, dass ihr euch das gegenseitig erzählt, reihum. Jeder erzählt den anderen, was du dir vorgenommen hast, was du gerne anpacken möchtest in der nächsten Zukunft. 3 oder 4 Leute zusammen und es geht los. So, ich gebe euch noch 2 Minuten, ja? Ist das gut? Oder braucht ihr noch mehr Zeit? 2? 1? Okay. Ja, 2 ist gut, ne? Bevor wir jetzt weitermachen, muss ich jetzt noch 2 Dinge klären. An mich wurden 2 Fragen herangetragen, gerade eben. Und die haben gesagt, also pass mal auf, jetzt kannst du das aber nicht uns damit stehen lassen. Also erstmal, ich habe gerade gesagt, dass von Prediger zum Hausmann, das ist ein sozialer Abstieg. Das war eigentlich so ein bisschen polemisch gemeint. Ich habe das so, das meine ich selber eigentlich nicht, aber ich erlebe halt im Umgang mit Leuten, dass das von außen so gesehen wird. Ja, das ist der Unterschied. Ich persönlich glaube nicht, dass das ein sozialer Abstieg ist, aber in der Art und Weise, wie Leute dann mit mir umgehen und wie die mir begegnen, und so weiter, fühlt sich das so an, sagen wir es mal so. Ich habe das ein bisschen polemisch gemeint, aber das kam wahrscheinlich nicht rüber. Und nicht, dass ihr denkt, ich glaube jetzt wirklich, dass Hausfrauen und Hausmänner irgendwie weniger wert sind als Prediger. Das ist natürlich völliger Quatsch. So, das ist eine. Und dann wurde noch eine Frage an mich gestellt. Und diese Frage zeigt mir, dass ich meinen Punkt noch mal ein bisschen deutlicher machen soll. Die Frage war nämlich, okay, welche Abenteuer erlebst du denn jetzt als Hausmann? Und weiß ich auch nicht. Also, mein Leben als Hausmann, ich würde nicht sagen, dass das Abenteuer ist. Ich erlebe abenteuerliche Sachen. Zum Beispiel, was ich jetzt erlebe, ist, dadurch, dass ich jetzt nicht mehr in 30 Minuten Menschen das Leben erklären muss, ne, und auf alle schwierige Fragen eine einfache Antwort finden muss man ja als Prediger, in 30 Minuten erklärt man den Leuten, wie das Leben so läuft. Nee, das wäre jetzt wieder polemisch, das habe ich nicht so gemeint. Das denkt man ja nur manchmal. In Wirklichkeit stimmt das ja gar nicht. Oh, jetzt habe ich mir einen Wirbel in den Kopf gedreht. Also was ich sagen wollte war, ich habe eigentlich als Hausmann habe ich endlich mal wieder Zeit, über Fragen nachzudenken, die auch meinen Glauben betreffen. Das ist zurzeit das Abenteuerlichste, was ich selber erlebe. Ich habe endlich mal die Gelegenheit, wichtige Fragen stehen zu lassen. Und kann es mir leisten, sozusagen, auf diese Fragen nicht sofort eine Antwort zu haben. Zum Beispiel, nur mal zum Beispiel, ne? Glaubst du wirklich, dass der Schöpfungsbericht, so wie der in 1. Mose 1 beschrieben ist, genau so stattgefunden hat oder nicht? Weiß nicht, wieso? Das kann man jetzt einfach mal stehen lassen und ich beschäftige mich damit. Oder eine andere Frage ist zum Beispiel, wenn Jesus dies und das gesagt hat, hat er das wirklich so gemeint oder irgendwie anders? Wenn ich jetzt über diesen Bibeltext in Eitling sprechen müsste, müsste ich gleich so irgendwie ziemlich deutlich klare Ansagen machen. Ich sehe das so, wahrscheinlich ist es so und so. Als Hausmann muss ich das nicht. Ich kann ganz verschiedene Fragen, die ich bisher für selbstverständlich, wo ich bisher selbstverständlich angenommen habe, da habe ich eine Antwort drauf, ist auch völlig logisch. Die kann ich nochmal neu anpacken. Und ich kann meine eigenen Antworten, die ich bisher sonst immer darauf gegeben habe, nochmal neu in Frage stellen und sagen, vielleicht muss ich nochmal drüber nachdenken. Das ist mein Abenteuer als Hausmann. Ansonsten ist mein Leben als Hausmann nicht sonderlich aufregend. Wie sollte das auch sein? Vielleicht kommt das ja noch. Aber übrigens, das habe ich auch gar nicht gemeint. Dein Abenteuer und mein Abenteuer beginnt, wo wir zu Gott sagen, ich bin offen für deine Führung, egal wohin. Wenn du morgen eine neue Richtung einschlägst, bin ich dabei. Wenn du von mir möchtest, dass ich was Bestimmtes tun soll, dann mache ich das. Auch wenn ich nicht weiß, welche Konsequenzen das hat. Da wird Glaube abenteuerlich. Und das geht selbstverständlich als Hausmann und das geht auch im Büro und das geht auch in der Schule, das geht in der Familie, das geht überall. Das ist eine Frage der Haltung. Das ist nicht eine Frage, was du erlebst so unbedingt, sondern das ist eine Frage deiner Haltung. Und damit das für dich nicht nur einfach graue Theorie ist, die ich hier erzähle, möchte ich gerne, dass wir es praktisch machen. Normalerweise sagt man ja immer Handys aus in Veranstaltungen, aber ich würde jetzt mal sagen Handy an. Nämlich, wenn du gemerkt hast, eben beim Nachdenken und beim Sprechen mit den anderen, du solltest mit einer Person was klären oder ihr was sagen oder mal wieder Kontakt aufnehmen, dann möchte ich dir jetzt ein paar Minuten Zeit geben, dass du es direkt tust. Also du nimmst dein Handy und du rufst die Person an und sagst ihr, was du ihr sagen möchtest. Warte noch kurz zu, noch nicht wählen. Wenn du gemerkt hast, du solltest einen Brief schreiben oder eine E-Mail, dann möchte ich gerne, dass du diesen Brief jetzt gleich sofort anfängst. Sagen wir mal, das ist ein Entwurf, okay? Du kannst den ja noch überarbeiten. Oder aber du nimmst genau das Blatt, auf das du das jetzt gerade schreibst und schickst es an die Person, wenn du nach Hause kommst. Oder vielleicht hast du auch gedacht, du musst mit einer Person persönlich reden und ihr was sagen oder den Kontakt wieder aufnehmen. Dann würde ich dir vorschlagen, mach dir schon mal schriftlich Gedanken, was du dieser Person gerne sagen möchtest. Aber du machst es bitte auch hier jetzt sofort. Oder wird schon telefoniert. Ja, das geht ja fix. Das ist ja ein Hammer. Ja, okay. Und ich meine, was könnte man noch machen? Solltest du etwas ganz Bestimmtes tun wollen, wo es jetzt nicht darum geht, mit einer Person zu reden oder ihren Brief zu schreiben oder sie anzurufen oder sowas, sondern wenn es darum geht, etwas Bestimmtes tun zu wollen, dann bitte überleg dir jetzt in den nächsten, wir machen das jetzt so mal 10 Minuten, ja? Überleg dir in diesen nächsten 10 Minuten ganz konkret, welche Schritte wirst du machen, wenn du nach Hause kommst? Wie sieht das konkret aus, Schritt für Schritt? Das ist doch mal spannend, wa? Ihr guckt alle wie Autos. Scheiße. War doch das falsche Seminar. Nee, ja, das machen wir jetzt mal. 10 Minuten habt ihr Zeit. Moin. Ja, Leute. Also, ist ja toll, dass ihr euch da drauf eingelassen habt. Ehrlich gesagt, vielleicht habe ich euch ja auch nur ein bisschen geholfen, was zu machen, was ihr schon lange mal vorhattet. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? Also ich bin jetzt ganz offen. Ehrlich gesagt, ich habe euch nichts mehr zu erzählen. Alles, was ich sagen wollte, habe ich gesagt. Aber vielleicht wäre es ja ganz spannend, dass zumindest mal die Leute, die telefoniert haben, den anderen Leuten erzählen, wie es so war. Ich weiß ja nicht, ob das geht. Vielleicht ist es ja zu intim. Also pass mal auf, wir machen das jetzt mal so. Wenn ihr gehen wollt, könnt ihr gehen. Das Seminar ist jetzt vorbei. Aber wenn ihr die Gelegenheit nutzen wollt, könnt ihr jetzt einfach nochmal die nächsten Minuten nutzen, um den anderen zu erzählen, wie es war. Vielleicht wollen die es ja auch gerne wissen, weil die waren mit euch in einer Gruppe und haben gehört, was ihr vorhabt. Dann könntet ihr das jetzt einfach nochmal machen. Ja? Ansonsten vielen Dank. Es war eine lustige und laute Runde. Danke, dass ihr mitgemacht habt.